herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Riemenschneider, das ist Auf Messerschneide, der Podcast rund ums deutsche Gesundheitssystem und noch vieles mehr. Aber auch heute wäre diese Folge wieder nicht möglich ohne meine liebreizende Schwester.
Julia Riemenschneider, hallo und herzlich willkommen auch von mir.
Wir treffen uns heute im schönen Frankfurt bei strahlendstem Sonnenschein. Einer Post, einer Prädienst. Was gibt's für bessere Voraussetzungen? Wir sagen mal nicht, wer ist, und ihr könnt dann raten, wer hat sich frisch und wer hat sich ausgelaugt angehört.
Man weiß es nicht. Aber eine Sache, ich glaube, ich kenne niemanden, Felix, der das Wort liebreizend benutzt. Also ich meine, du benutzt mich. Es sehr, sehr oft, auch schon seitdem wir diesen Podcast machen, aber das denke ich mir jedes Mal wieder.
Ja.
Was für ein seltsames Wort, und ja, danke, dass du das
inflationär benutzt.
Ja.
Benutzt.
Schön.
Bevor wir eintauchen in das Feedback, Julia, lass mich noch folgenden Satz loswerden. Wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft, aber es gibt wie immer einiges, über das wir auch heute wieder reden müssen. Und ja, dann lass uns doch direkt in Medias Res gehen. Und was haben wir für Feedback zur letzten Folge erhalten?
Nicht so viel. Es war, glaube ich, eine etwas trockene Folge, wahrscheinlich wieder für den einen oder anderen.
Trocken? Ja. Ich bitte dich.
Ja, vielleicht auch gar nicht so trocken, weil es kam tatsächlich das Feedback, dass Felix doch an der einen oder anderen Stelle etwas geflucht hätte,
ja,
und das SCH-Wort doch häufiger benutzt worden sei. Aber gut, wie kann man auch nicht bei diesem ganzen Durcheinander, oder?
Ja. Mit dem Schabernack, den die Regierung da wieder treibt. Jetzt wollte ich mich selbst überleiten, aber du hast es mir schon perfekt zugespielt, den Ball. Wir tauchen ein in den Newsblock, und dann müssen wir jemanden in unserem, im Endeffekt ja auch Podcast-Kreis hier willkommen heißen, und zwar die neue Bundesgesundheitsministerin. Hallo Nina Wanken. Und herzlich willkommen zu dem Podcast, den du dir jetzt auch wahrscheinlich regelmäßig anhören wirst. Du bist eine 45-jährige Juristin, die seit 2023 für die CDU in Baden-Württemberg als Generalsekretärin fungiert hat. Sie ist eigentlich Innen- bzw. Rechtspolitikerin, aber sie wird das jetzt mit Sicherheit auch im Gesundheitsministerium rocken. Es gab sowohl positives als auch negatives Feedback zu der Ernennung. Positives kam von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, ja auch eine, sag ich mal, Schwestervereinigung von uns im Endeffekt, und von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Etwas kritischer hat es der Herr Boris Felter gesehen. Im Endeffekt ist es so ein, sag ich mal, leitender Beamter aus dem Bundesgesundheitsministerium und seines Zeichens auch Sozialdemokrat, also vielleicht auch ein bisschen biased. Und er hat gesagt, dass dieser Wechsel an der Spitze des Ressorts ein großer Fehler sei, und er befürchtet, dass der Dissens von den Unionsparteien bezüglich der Reform und auch der GKV-Finanzierung, auf die wir ja letzte Woche eingegangen sind, ein bisschen dieses ganze System lähmen wird. Wir haben es ja angesprochen mit den Kommissionen und so weiter, die da eingesetzt werden. Wird sich das ja wahrscheinlich alles nicht so viel verändern, wie wir uns das vielleicht hoffen. Aber trotzdem drücken wir ihr natürlich die Daumen und hoffen, dass sie jetzt schnell und mit dem nötigen
Elan
ans Werk geht, so wie wir in dieser Folge. Was ist dein Fazit dazu, dieser Ernennung, Julia?
Ja, große Überraschung, würde ich sagen. Wir hatten uns ja schon ein bisschen auf einen anderen Gesundheitsminister eingeschossen.
Ja, der wird Staatssekretär, habe ich gelesen. Im Bundesgesundheitsministerium.
In unserem gesunden Gesundheitsministerium. Das ist natürlich auch großartig. Ja, ich glaube, wie wir jetzt ja alle gesehen haben, relativ unbekanntes, unbespieltes Blatt und neues Gesicht auch in der Gesundheitspolitik. Deswegen eher ein holpriger Start zu erwarten. Vielleicht
muss ich wahrscheinlich erstmal eingrooven.
Muss genau da erstmal ein bisschen Starthilfe geleistet werden. Aber Starthilfe gab es ja auch schon zu genügen bei der elektronischen Patientenakte, und jetzt ist sie ja tatsächlich doch an den Start gegangen. Seit dem 1.5. ja, wurde sie eingeführt und soll jetzt befüllt werden, ganz fleißig von allen Praxen vor allem. Und man hat leider tatsächlich am allerersten Tag direkt wieder eine Sicherheitslücke feststellen können, obwohl Karl Lauterbach ja versprochen hatte, dass die elektronische Patientenakte erst an den Start geht, wenn wirklich alle Lücken geschlossen wurden. Nichtsdestotrotz, sie besteht weiterhin, und erste persönliche Eindrücke vielleicht auch aus der Praxis, wo wir die tatsächlich schon ja etablieren bei denen, die nicht widersprochen haben. Das ist natürlich die Voraussetzung bei den gesetzlichen Kassenpatienten. Interesse patientenseits ist eher gering. Auf unserer Seite ist sie eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, ist halt einfach ein Ordner, wo man gucken muss, was man sinnvollerweise reinfüllt. Wir haben fleißige MFAs, die da schon immer vor allem die Labore auch reinpacken, was ich persönlich ganz gut finde.
Ja.
Ich glaube, ist eine gute Chance, wenn sie natürlich vielseitig genutzt wird. Und jetzt endlich, muss man sagen, also es sind ja schon ganz viele Patienten immer gewesen, die immer gefragt haben, ja, sie haben doch meine Karte eingesteckt.
Ja.
Können Sie nicht alles zu meiner Gesundheitsgeschichte einfach da sehen? Ja, wir machen es jetzt möglich in diesem Moment. Also mal gucken, wie es weitergeht.
Und habt ihr auch schon da Befunde abrufen können von extern? Also sind schon Leute gekommen, die was, sag ich mal, auf der Akte mitgebracht haben?
Das tatsächlich nicht. Also wenn, dann sind wir jetzt tatsächlich als Hausarztpraxis für unsere Patienten die Ersten, die jetzt dort die Befunde einspielen.
Okay.
Aber rein theoretisch, nur als kleiner Tipp, sonst für andere Praxen auch, als Anregung und Motivation, dies zu tun. Als Erstbefüller der Patientenakte kriegt man sogar 10 Euro.
Echt?
Ja.
Und wie kann man das angeben?
Es ist ein Geschäft. Ja, es gibt so Abrechnungsziffern, die du dann angeben kannst, tatsächlich bei den Patienten.
So, wenn man die Tür aufmacht, so, oh, es ist staubig hier drin, die Regalfächer sind alle leer von so einer Speisekammer, wo man dann erst noch was reinstellt.
Ja, ja, genau.
Und dann so, ah, wir hatten noch Rosinen. Ja, ganz hinten, da ist nochmal Rosinen von 2018. Ah, die sind noch, die kann man noch essen.
Also es lohnt sich.
Ja, dann auch
es
nicht, lohnt wie lange sich. Die da schon drin. Ja.
Wobei ich auch die Gefahr einfach ein bisschen sehe, also natürlich ist es ist leicht, das ist nur ein Rechtsklick und dann muss man da draufklicken. Ja. Aber man muss es natürlich irgendwie auf dem Schirm haben und es ist, wenn man das wirklich für jeden Patienten jetzt ja neu macht, schon auch Arbeit, ne? Also.
Ja, man muss wahrscheinlich auch aufpassen, dass man sich vollmüllt, ne? Komplett.
Das auch, dann genau.
Das auch wieder
genau.
Nichts, wenn es mega unübersichtlich
genau,
ist.
Genau, ne? Aber prinzipiell läuft es jetzt endlich an und ich finde es gut und.
Ist der Speicherplatz da begrenzt? Naja, vielleicht nochmal Thema für eine andere Folge.
Ja.
Aber es ist nicht zu sehr ins Detail.
Ich kann ja mal versuchen, bei einem chronisch kranken Patienten die ganze
genau, wie lange
Akte
es dauert. Gibt es dann mehr Geld? 12 Euro.
Ja, für die Zweitbefüllung gibt es auch nochmal 2 Euro oder so.
Oh.
Ja, ja, also Erst- und Zweitbefüllung am besten. Und dann für 3 Monate ist sie halt nur sichtbar. Ne? Das finde ich halt,
das
muss man halt regelmäßig wieder da sein. Aber ich sag mal, Vorteil, den ich ja sehe, ist ja wirklich, oder der Traum, du gehst ins Krankenhaus, Patient kennst du nicht, er kann dir nichts sagen und du siehst einfach Medikamentenplan, letzten Laborwerte. Tipptopp.
Sehr gut. Dabei soll es ja heute gar nicht um die elektronische Patientenakte gehen, die ihr, wie ihr schon am Titel der Folge gesehen habt. Aber es geht auch irgendwie um Befunde, oder Julia?
Ich würde auch sagen, es ist ein klassisches Expectation versus Reality Problem, das wir heute mal beleuchten. Und vor allem Felix hat das schon ganz, ganz lange auf seiner Wunschliste für heute.
Ich habe Druck gemacht.
Du hast Druck gemacht, genau. Und es beschäftigt uns ja tatsächlich als Arzt oder Ärztin tagtäglich und viele, viele Patienten da draußen ja auch. Es geht um die Diagnostik oder im engeren Sinne eigentlich die Überdiagnostik, da ja doch auffällt, dass sowohl Ärzte häufig dazu verleitet werden, mehr Diagnostik zu machen, als vielleicht notwendig gewesen ist und vielleicht auch manchmal tatsächlich Unwissenheit, Unbeholfenheit auf Patientenseite dazu führt, dass man dann doch lieber irgendwas Handfestes in der Hand haben möchte, um sagen zu können, okay, das habe ich oder das habe ich nicht. Genau, wir gucken uns dieses Problem heute mal an, was das vielleicht auch auf der einen Seite emotional, psychisch bedeuten kann, natürlich wirtschaftlich auch, ganz wichtig im Hinblick auf unser Gesundheitssystem, was das für eine Extrabelastung auch finanziell sein kann und in welchen Bereichen uns vor allem diese Überdiagnostik begegnet. Und dann starten wir vor allem erst einmal damit, als was Überdiagnostik genau definiert ist.
Exactly. Das haben wir mal nicht aus dem Schreiramble, aber trotzdem eine Definition, die lautet, als Überdiagnostik bezeichnet man überflüssige medizinische Untersuchungen. Okay, mind officially blown. Und weiter heißt es, retrospektiv erkennt man sie daran, dass sie bei genauer Betrachtung der Patientengeschichte nicht notwendig waren und die Gesundheit des Patienten nicht verbessert haben. In der Regel bezieht sich der Begriff nur auf apparative Diagnostik, also zum Beispiel MRT und Laboruntersuchungen. Der Hintergrund ist natürlich, dass eine Überdiagnostik prinzipiell vorliegen kann oder potenziell vorliegt, wenn Anomalien ohne Krankheitswert bei einer grundsätzlich gesunden oder asymptomatischen Person abgeklärt werden. Was das bedeutet, werden wir uns gleich angucken. Ein häufiger Kollateraleffekt von zum Beispiel Screening-Untersuchungen oder Routine-Untersuchungen mit besonders sensitiven diagnostischen Testverfahren kann aber auch bei einem Erkrankten vorliegen, wenn die diagnostische Maßnahme im Hinblick auf die Therapie keine neuen Erkenntnisse liefert. Häufig angetrieben auch durch sogenannte Defensivmedizin, also vielleicht ein bisschen auch wegen der Unwissenheit, was du ja eben schon gesagt hast, dass man einfach vorsichtig ist und lieber mehr macht, als was zu vergessen. Und es ist natürlich auch manchmal motiviert durch wirtschaftliche Interessen. Um eine Überdiagnostik bei unklaren Krankheitsbildern zu vermeiden, haben wir eigentlich ganz gute Hilfsmittel. Und zwar, es gibt ja wissenschaftliche Leitlinien oder Diagnosealgorithmen, die eigentlich immer eine Stufendiagnostik vorschlagen und eigentlich sowas verhindern sollen, aber trotzdem wird dann ganz häufig mehr gemacht als nötig.
Kurze Erklärung zum Thema Stufendiagnostik auch, ne? Das zielt halt vor allem auch darauf ab, dass man immer vom Minimalinvasivsten zum Invasiven geht, ne? Also Sprich, man fängt natürlich damit an, mit jemandem zu reden, den körperlich zu untersuchen und guckt dann erst, ob man wirklich Diagnostiken braucht, die zum Beispiel mit einer Strahlenbelastung einhergehen oder auch mit körperlichen Beeinträchtigungen wie Operationen zum Beispiel.
Oder Proben nehmen. Oder aus irgendeinem Tumor, wo man denkt, das könnte was sein, sozusagen. Um mal damit anzufangen. Das ist dann am Ende natürlich sowohl ein ethisches als auch ein ökonomisches Problem, weil durch falsch positive Untersuchungsergebnisse können natürlich Patienten auch erheblich verunsichert werden, wie jetzt zum Beispiel geschwollener Lymphknoten irgendwo nebenbefundlich in einem MRT-Befund oder irgendeine Begleitverletzung im Knie, obwohl man das, die Untersuchung wegen was ganz anderem gemacht hat, und führen dann natürlich nicht selten auch zu weiteren Therapiemaßnahmen, die nicht notwendig gewesen wären und den Patienten vielleicht einer unnötigen Gefahr aussetzen. Das ist dann Übertherapie, also zum Beispiel eine Operation, die aus einem falsch positiven MRT sich ergibt oder aus einem falsch positiven Röntgen. Da werden wir uns nachher Beispiele auch anschauen. Dann gehen wir doch mal direkt rein in diese verschiedenen Bereiche, wo wir von Überdiagnostik betroffen sind im Alltag. Der ganz große Klassiker ist natürlich die Bildgebung, MRT und CT. Konkretes Beispiel, wo wir gleich auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, ist natürlich sowas wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkbeschwerden, wo es natürlich schnell beim Orthopäden heißt, ja, machen wir mal ein MRT. Das Problem ist daran natürlich, dass es einmal teure Bildgebungen sind, die durchgeführt werden, obwohl es vielleicht gar keine Hinweise auf eine schwerwiegende Ursache gibt in der körperlichen Untersuchung, aber vielleicht macht man ja schon gar nicht die Untersuchung und sagt dann, ja, machen wir, komm, scheiß drauf, wir machen einfach eine MRT. Und das kann natürlich dann zu diesen weiteren unnötigen Untersuchungen führen. Vielleicht macht man erst ein Röntgen, dann ein MRT und am Ende vielleicht sogar noch eine Operation, obwohl man am Ende einfach nur ein muskuläres Problem hatte. Ein anderer Bereich, der natürlich ein Klassiker ist, sind die Krebs-Screenings. Auch hier schauen wir uns ein paar Beispiele an. Und hier natürlich sowas wie Prostatakrebs mit dem PSA-Test, den ihr alle vielleicht schon mal gehört habt. Wird euch die Julia noch was zu erzählen Julia guckt mich schon komplett entgeistert an. Oder auch Brustkrebs, wo wir heute nicht drauf eingehen werden, aber die Mammographie, die ja auch viele Frauen routinemäßig als Vorsorgeuntersuchung machen, ist ja in der Diskussion in Bezug auf Überdiagnostik und genauso beim Darmkrebs die Darmspiegelung. Dann gibt es noch andere Untersuchungsformen wie Urinuntersuchungen, wo dann Patienten zum Beispiel mal Blut im Urin haben, der dann auch vielleicht immer mehr abgeklärt wird als nötig, und zwar also kleine Spuren von Urin, also Mikrohämaturie, sagt man. Dann gibt es natürlich ganz viele Probleme, die noch auftreten können durch Check-up-Programme oder Igelleistungen. Das heißt, es sind sowieso ja schon Gesundheitsleistungen, die den Patienten angeboten werden, die keine Evidenz haben oder eine mangelnde Evidenz, wie hier als Beispiel genannt Ultraschall der Eierstöcke oder Ultraschall von Prostata, obwohl man gar keine Beschwerden hat, aber man macht das halt mal mit, dann wüsste man ja Bescheid, ob was ist oder nicht, und dann kommt es natürlich wieder auch da zu potenziellen Folgeuntersuchungen. Außerdem noch kardiologische Diagnostik von Belastungs-EKG über Echokardiographie und Herzkatheteruntersuchungen, die teilweise viel zu großzügig eingesetzt werden, auch bei Patienten, die halt gar keine klaren Symptome haben. Jetzt müssen wir uns an dieser Stelle natürlich auch mal in unsere eigene Nase fassen, weil ich fand dann schon, ein paar Sachen hatte man natürlich auf dem Schirm, ein paar Sachen nicht. Und dann habe ich mal gedacht, ja, was habe ich denn schon so an Überdiagnostik machen lassen bei mir selbst? Aber vielleicht fragen wir mal mit dir an, Julia, auch wenn hier die Reihenfolge anders drin steht.
Ja.
Was hast du denn schon machen lassen?
Natürlich nichts Überflüssiges.
Das klar.
War absolut aus meiner Sicht indiziert gewesen alles. Aber ja, klar, also auch um nochmal darauf zurückzukommen, dass man, glaube ich, als Patient ja immer gewisse Vorstellungen hat, was man gerne einfach mal abgenommen bekommen haben will, in fetten Anführungszeichen, weil ich glaube, das ist ja der absolute Klassiker.
Klar. Und
ne? Ich hatte immer große Hautprobleme früher und bin natürlich auch frühzeitig zum Gynäkologen immer gegangen, um auch Vorsorgeuntersuchungen etc. zu machen. Und dann hatte ich mich irgendwann auch, weil wahrscheinlich damals in der Glamour oder so gelesen, mal darauf versteift, dass meine Ursache... Bei Schüler-VZ, genau, gab es bestimmt auch eine Gruppe dazu. Klar. Aber dann ist es ja wie heute auch, man findet was und beißt sich dran fest. Dann dachte ich mir so, warum habe ich so schlechte Haut? Und dann so, ja klar, habe ich auf jeden Fall zu hohen Testosteronspiegel.
Ja.
Und dann weiß ich noch ganz genau auch, als ich mal wieder beim Frauenarzt war, einmal im Jahr, und habe das dann angesprochen und gemeint, was sie davon hält. Und sie war so, ja, auf gar keinen Fall hast du das so.
Ja.
Man hat dann einen bestimmten Habitus auch unter Umständen, der sowas vermuten lässt. Und meinte so, ja, es gibt keinen, also du hast halt schlechte Haut, aber ansonsten gibt es ja kein Problem. Und dann, ja, habe ich sie dazu gezwungen, diesen Spiegel halt abzunehmen. Aber ich war ja damals auch noch, also wir waren ja privatversichert auch immer über unsere Eltern dann, und dann hat man es ja auch mal gemacht, ne?
Ja.
Aber da weiß ich auch noch ganz genau, und da bin ich jetzt auch heutzutage in dieser Rolle, wie man dann auf irgendwelche Dinge so hingewiesen wird, so, ja, mach das doch einfach mal.
Ja, ist so. Ne?
Und es war natürlich nicht auffällig.
Sehr gut, da freuen wir uns, dass du keinen so hohen Testosteronspiegel hast.
Ja.
Auf jeden Fall, deswegen musst du auch deinen Bart nicht so regelmäßig rasieren.
Nur alle 2 Wochen.
bei mir war so der Klassiker auch mal in der Uni, da wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr Alkohol getrunken habe. Ich bin übrigens immer noch trocken, nur so kleine Side-News. Und da habe ich auch mal so immer gedacht, oh, ich spüre irgendwie meine Leber oder meine Gallenblase rutscht vor, keine Ahnung, was das so Pseudo-Beschwerden, die ich halt hatte. Und dann habe ich mir auch mal ein Bauch-MRT machen lassen. Komplett sinnlos, hat natürlich nichts gehabt. Und was ich auch mal gemacht habe, ist auch noch nicht so lange her, vielleicht vor 2 Jahren mal ein Knie-MRT, ohne dass ich auch irgendwie einen Unfall hatte oder irgendwas, aber halt so, sag ich mal, Unwohlsein im Knie, mal über ein paar Wochen oder Monate und auch da kam nichts raus. Außerdem nach dem Auffahrunfall auch mal ein HWS-Röntgen aus forensischen Gründen auch komplett sinnlos gewesen, muss man
aber
sagen.
Aber Klassiker.
Aber ja, auf jeden Fall ein Klassiker. Und dann halt auch diverseste Male irgendwelche Laborwerte, die am Ende auch eigentlich nichts erbracht haben. Also hätte man auch lassen können.
Ja.
Aber gut. Jetzt wollen wir uns mal dahinter nochmal. Dahinter gibt es ja auch noch was. Warum ist es überhaupt so?
Genau. Also ich glaube, wir haben es ja schon ein paar Mal angerissen, um es nochmal kurz zu bündeln. Ursachen für Überdiagnostik. Ich glaube, auf der einen Seite natürlich durch Ärzte und Ärztinnen getriggert, ist zum einen vielleicht auch auf manchen Gebieten eine fehlende Ausbildung oder Unwissenheit, wo man dann eben übervorsichtigerweise dann lieber doch nochmal eine Bildgebung zum Beispiel macht oder nochmal die Laborwerte überprüft, um auch ja nichts zu übersehen. Sicherlich auch mit einhergehend das Arztzeitproblem, das haben wir auch mal in einer Folge beleuchtet gehabt. Ne? Man hat ja im Schnitt 7 Minuten Zeit pro Patient, in dem vielleicht eigentlich eine aufschlussreiche Anamnese schon genug helfen würde, um gewissen Symptomen auf den Grund zu gehen. Aber da die Zeit halt fehlt, ne, greift man dann schnell mal lieber zur Blutentnahme oder zur Überweisung für weitere fachärztliche Untersuchungen zum Beispiel. Leider muss man sagen, auf der anderen Seite vielleicht auch ein gewisser finanzieller Anreiz auf der einen oder anderen Seite, ne, weil man eben als Praxis zum Beispiel auch als wirtschaftliches Unternehmen natürlich fungiert und gucken muss, wo man bleibt in Anführungszeichen und einfach an gewissen Leistungen natürlich auch mehr verdient als an der Basisdiagnostik. Und diese forensischen Gründe, was Felix ja eben auch schon mal genannt hatte, begegnen uns gar nicht so selten, muss man sagen, in der Medizin, wo man dann immer sagt, naja, okay, aber wenn dann doch bei einem von 100 Mal was ist, dann habe ich ja wenigstens hier schwarz auf weiß, dass zumindest damals, als er bei mir war, nichts gewesen ist. Also die Better Safe Than Sorry Strategie. Und daraus resultierend natürlich immer ein bisschen die Angst auch davor, als Arzt oder Ärztin, ich glaube, die meisten waren schon mal involviert gewesen oder haben schon mitbekommen, dass man ja häufiger auch mal tatsächlich zur Rechenschaft gezogen wird und aus Angst vor einer Klage. Und wie gesagt, ist es immer besser, alles richtig dokumentiert und zu 200% diagnostiziert zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mal eine gewisse Patientenerwartung, wie wir halt damals auch. Ne? Man ist mal natürlich übervorsichtig. Wir haben jetzt viele Medien, bei denen wir uns erkundigen können, wenn wir Diagnosen haben oder Symptome haben. Googelt man ja dann schnell immer, was könnte es denn sein? Und es gibt ja auch ganz viele tolle Medfluencer, yay, die uns ja dann auch
Tipps geben, was man so mal abnehmen kann.
Genau. Und das ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, die einem dann beim Arztbesuch entgegengebracht wird. Und es ist wirklich schwierig und es ist gerade im ambulanten Setting nochmal 1000-mal schwieriger natürlich als jetzt im Krankenhaus, wo man die Leute ja nicht unbedingt regelmäßig sieht, Menschen davon abzubringen, wenn die sich mal drauf eingeschossen haben und den Beweis halt haben wollen, dass es dann auch wirklich positiv oder negativ ist oder es gibt halt dann nur schwarz und weiß, davon abzubringen, gewisse Dinge einfach zu tun. Ja, und viele sind auch tatsächlich ja mittlerweile bereit dafür, auch größere Summen Geld einfach in die Hand zu nehmen für ihre Gesundheit. Ne? Auch wenn man sagt oder wenn man einen studierten Menschen, der 6 Jahre Studium und keine Ahnung wie viele Jahre Berufserfahrung vor sich sitzen hat, dem man halt leider Gottes einfach nicht mehr so viel Glauben schenkt. Das hat natürlich Konsequenzen und da gucken wir uns dann einmal auch die Patientenseite natürlich an, die natürlich die Betroffenen und im Endeffekt leider auch Leidtragenden sind, wenn man eben zu viel Diagnostik macht unter Umständen und zu viel screent vor allem. Felix hat das ja eben schon mal angesprochen gehabt. Die Screening-Untersuchungen werden natürlich immer sensitiver oder auch spezifischer. Also das bedeutet quasi, dass kranke Menschen tatsächlich als ein richtig positives Ergebnis erhalten, beziehungsweise dass gesunde Menschen dann auch ein tatsächlich negatives Resultat bekommen bei diesen genannten Screening-Untersuchungen. Aber es gibt immer ein Restrisiko, dass man natürlich ein falsch positives Ergebnis erhält, wie zum Beispiel, wenn man ein Krebs-Screening macht für Prostatakrebs, dann, dass man dann einen positiven PSA-Wert hat, obwohl man eigentlich gar keinen Prostatakrebs hat. Das wäre so ein Beispiel dafür. Und die Konsequenz sind natürlich immer, dass man dann erstmal in der Luft hängt. Ne? Natürlich weiß man um das Risiko, aber um das endgültig ausschließen zu können, wird dann ein Goldstandardverfahren verwendet. Ne? Sprich, man betreibt invasivere Diagnostik. Häufig sind es ja Probenentnahmen leider. Und das ist ja auf der einen Seite natürlich ein Eingriff in die eigene Gesundheit, ne, in die physische Gesundheit, aber auch in die psychische und emotionale Gesundheit, weil man natürlich ja Wartezeiten hat und man macht sich Gedanken, ne, man freundet sich oder findet sich unter Umständen leider mit so einem Gedanken, eine gewisse Diagnose zu haben, auch schon ab. Und ja, das ist natürlich auch einfach sehr, sehr belastend. Auf der anderen Seite bedeutet natürlich mehr Diagnostik auch mehr Kosten für das Gesundheitssystem. Ne? Viele Dinge werden zum Teil natürlich selbst bezahlt, aber viele Dinge fallen natürlich auch immer zulasten der vor allem gesetzlichen Krankenversicherung. Und da gab es zum Beispiel eine Studie von der Techniker Krankenkasse im Zeitraum zwischen 2018 und 2021 wurden die Leistungen von 11 Millionen Versicherten ausgewertet. Und man hat festgestellt, dass bei 10,6 Millionen untersuchten Leistungen jährlich zwischen 4% und 10% eigentlich als medizinisch unangemessen eingestuft wurden. Daraus entstehen natürlich Kosten. Und schon alleine bei den Technikerkrankenkassen belief sich das dann auf 10 bis 15 Millionen Euro jährlich. Ne? Und das ist ja nur eine von vielen gesetzlichen Krankenversicherungen. Ne?
Und das sind ja nur die Sachen, bei denen die sicher sind.
Das auch,
genau. Das heißt, die meisten Ärzte und Ärztinnen, die begründen das ja auch alles gut, warum sie eine Untersuchung machen. Und man kann ja auch jeden Screening-Weg dann wieder, sag ich mal, plausibel darstellen. Wenn man einmal die Lanze gebrochen hat und es gescreent hat, sag ich mal, dann ist man ja in dem Algorithmus drin. Blöd gesagt. Also wo hörst du auf und sagst, jetzt mache ich irgendwie Active Surveillance, also einfach nur überwachen und vielleicht den Wert nochmal kontrollieren.
Ja.
Und wo höre ich dann auf? Und dann ist ja das Problem, dass wahrscheinlich da noch die Dunkelziffer wird höher sein.
Ja, beziehungsweise worauf die hier auch abgezielt haben, ist zum Beispiel das Beispiel für die Abnahme von Schilddrüsenhormonen. Es geht natürlich nicht immer nur um Screening, um irgendwas ein- oder auszuschließen, sondern es geht manchmal auch einfach darum, was an Laborparametern abgenommen wird, obwohl man mittlerweile weiß, dass man die gar nicht braucht. Ne? Und das ist eigentlich so der Klassiker, sind die Schilddrüsenwerte. Und da gibt es vor allem den TSH-Wert, ne, das ist das Hormon, was ausgeschüttet wird von unserer Hypophyse, damit die Schilddrüse dann letztendlich auch Schilddrüsenhormone produziert. Und es gibt aber auch eine Feedback-Schleife dann, also wenn die Schilddrüsenhormone ausgeschüttet werden, das nennt man dieses freie T3 oder freie T4, die dann auch wieder das TSH beeinflussen können. Ne? Und man weiß mittlerweile, man braucht nur diesen TSH-Wert eigentlich, um bei den meisten Menschen eine Aussage darüber treffen zu können, haben sie eine Über- oder Unterfunktion oder funktioniert sie denn normal? Aber trotzdem kommt es einfach bei vielen Personen, die eine bekannte Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel haben, vor, dass trotzdem immer noch diese weiteren Werte, also dieses FT3, FT4 abgenommen wird. Ne? Und das haben die jetzt zum Beispiel bei der Techniker Krankenkasse festgestellt, waren alleine schon 200.000 bis 300.000 Fälle im Jahr. Ne? Und wenn man dann mal überlegt, ne, so ein Wert kostet so ungefähr 3 bis 4 Euro, kommt da schon wieder ein ganzer Batzen Geld zusammen, den man sich eigentlich hätte sparen können. Ne? Weil zum Beispiel übervorsichtig, Unwissenheit spielen hier, glaube ich, wieder eine ganz große Rolle. Das andere, was Felix jetzt auch schon häufiger gesagt hat, Screening, ne, Tumormarker. Wurde ich heute auch tatsächlich wieder darauf angesprochen, ob man das nicht mehr machen könnte.
Bei wie alt?
21.
Aber hat er eine leere oder volle Tumoranamnese?
Sie keine, aber Eltern gut. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall auch da, das ist halt immer dieser Irrglaube und auch schon häufig gesehen, dann nimmt man mal irgendeinen so Tumormarker ab, um den Menschen zu zeigen, ja, ist ja negativ und dann ist er positiv.
Yeah.
Ne? Obwohl gar keine Symptome unbedingt diesbezüglich. Und auch dieses random Abnehmen von Tumormarkern, das kommt tatsächlich ziemlich, ziemlich häufig vor und auch da könnte rein theoretisch eine 500.000 an Kosten, die zum Beispiel bei der, wie gesagt, dieser Krankenkasse schon entstanden sind, gespart werden. Ja,
damit können die auch schon den Podcast hier ein bisschen fördern, muss man sagen, von dem Geld.
Bisschen.
Ja.
Nämlich, wir lassen uns hier echt nicht lumpen.
Nee.
Ja.
Ist so. Nein, Spaß beiseite. So, das hat ja schon mal einen ganz guten Überblick, denke ich mal, gegeben. Und jetzt wollen wir uns natürlich das Ganze nochmal genauer anschauen. Beginnen wollen wir jetzt hier nochmal mit dem Prostatakrebs, beziehungsweise mit dem Screening für Prostatakrebs, nämlich der Bestimmung des sogenannten PSA-Wertes. Das ist das prostataspezifische Antigen. Hier gibt es eine Studie oder einen Bericht im Spiegel von 2014, der schon damals titulierte, Vorsorge mit schweren Nebenwirkungen. Und zwar wurde dann diskutiert, ob die Prostatakrebsfrüherkennung für alle älteren Männer überhaupt sinnvoll ist. Und da gibt es eine europäische Studie, auf die sie sich beziehen, dass zwar die Todeszahlen gesenkt werden, aber der Preis für die Betroffenen sehr hoch sei. Und zwar, viele Männer würden unnötig behandelt werden und müssten schwere Nebenwirkungen ertragen, wurde da geschrieben. Die konnten das auch ein bisschen mit Fakten unterstützen. Und zwar, 70.000 Männer in Deutschland erkranken jährlich oder damals im Jahr 2014 halt an Prostatakrebs, war eine Prognose vom Robert-Koch-Institut. Und es ist schon damals die häufigste Krebserkrankung bei Männern, beim Mann gewesen. Und von diesen vielen, die erkranken, sterben auch jährlich dann leider 12.000 an dieser Krankheit. Jetzt ist hier die Diskussion gestellt worden oder wurde diskutiert, ob eine für alle Männer angebotene Reihenuntersuchung, ein Screening, die Folgen der Erkrankung in der Bevölkerung abmildert. Ne? Also ob man wirklich damit so viel mehr Krebskranke rausfischt und die dann auch sozusagen kurativ behandeln kann. Und das war dann die Studie, diese europäische Langzeitstudie, die dann angeschaut wurde und die auch im Fachmagazin The Lancet, also in einem angesehenen Magazin, publiziert wurde. Das Ergebnis, die Zahl der Prostatakrebsfälle sinkt zwar durch ein regelmäßiges Screening mit dem PSA-Wert ab einem gewissen Alter, jedoch kommt es durch eine verstärkte Früherkennung natürlich auch zu deutlich mehr Krebsdiagnosen. Und dabei werden natürlich vor allem kleine Tumore entdeckt, die vielleicht für einen Patienten nie Probleme gemacht hätten. Es gibt da auch zum Beispiel Formen von so Krebsvorstufen, die gar nicht wirklich dann entarten, sondern sich auch wieder zurückbilden können. Und das sind natürlich ein absoluter Klassiker für eine Überdiagnose. Und trotzdem werden dann natürlich Männer, die dann auch einen Kleintumor haben, vielleicht bestrahlt, operiert, müssen Medikamente nehmen. Und die Prostata liegt natürlich an so einem ungünstigen Ort im menschlichen Körper, dass es dann auch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kommen kann. Und das ist dann im Zweifelsfall Impotenz oder Inkontinenz. Und das sind natürlich zwei Sachen, die für einen Mann mittleren oder fortgeschrittenen Lebensalters sehr belastend sein kann. Anders formuliert, von 10.000 Männern, die über die Studiendauer zum Screening eingeladen wurden, wurde pro Jahr mindestens einer von einem frühzeitigen Tod durch Prostatakrebs bewahrt, vor einem frühzeitigen Tod. Gleichzeitig erhielten halt 33 Screening-Teilnehmer diese Krebsdiagnose, die sie sonst nicht bekommen hätten. Die Gesamtsterblichkeit unterschied sich nicht zwischen beiden Gruppen. Das hatten die Forscher aber auch nicht erwartet. Am Ende gibt es da noch ein Statement dazu, wo es steht, das PSA-Screening reduziert die Zahl der Todesfälle durch Prostatakrebs deutlich, ähnlich oder mehr als das Mammographie-Screening für Brustkrebs. Das hat ein ärztlicher Kollege aus der Erasmus-Universität in Rotterdam gesagt, der die Studie begleitet hat. Allerdings sind 40% der beim Screening entdeckten Fälle Überdiagnosen, sodass es ein großes Risiko von unnötigen Behandlungen und damit einhergehenden vorbereitenden Nebenwirkungen wie Inkontinenz und Impotenz gibt. Und halt, wie gesagt, bei Männern, die noch gar nicht so alt sind, ne? Weil 50 bis 55 fängt man da schon an, das zu untersuchen. Was schlagen die vor? Und das ist auch was wir, glaube ich, vorhin schon kurz gesagt haben. Ein US-Forscher sagt, man sollte dann viel mehr sowas wie Active Surveillance machen. Das heißt, einen Wert vielleicht lieber überwachen, der niedrig positiv ist, aber halt positiv, und nicht immer direkt dann eine Untersuchung anschließen oder eine invasive Maßnahme wie eine Bestrahlung oder ja eine Probenentnahme oder wie auch immer. Das heißt, eher lieber was überwachen und dadurch könnte man die Zahl dieser Überdiagnosen reduzieren.
Ja, wobei man ja auch gerade speziell bei Prostatakarzinom bzw. dem PSA-Wert sagen muss, dass es natürlich auch immer viele Gründe gibt, warum so ein Wert auch mal erhöht sein kann. Ne? Ja. Und es halt wichtig ist auch, da natürlich nicht gleich Panik zu machen. Also wenn man den auch jetzt nicht unbedingt als Urologe vielleicht abgenommen hat, sondern da halt auch darauf hinzuweisen, erstmal zum Spezialisten zu gehen und dass es auch Möglichkeiten gibt der Überwachung.
Das ist dann halt gute Kommunikation, dass man da nicht direkt wieder in die Defensivmedizin reinrutscht.
Ist so, genau. Ein anderes Screening-Verfahren, was alle wahrscheinlich kennen, ist das Hautkrebs-Screening, wo ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder Stimmen laut geworden sind, ob das denn alles so sinnvoll ist. Ne? Weil aktuell ist ja die Empfehlung, ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre sich seine Muttermale beim Hautarzt untersuchen zu lassen und hier auch speziell beim Hautarzt tatsächlich. Ne? Also es gibt ja auch Hausärzte, die das anbieten, aber da besteht eigentlich der gemeinsame Konsens, dass man das eher, wie gesagt, beim Spezialisten, also dem Dermatologen durchführen lassen sollte, da der natürlich viel mehr solche Befunde sonst auch immer sieht. Und das ist ein gutes Beispiel jetzt nämlich auch dafür, warum es vielleicht auch wichtig ist, dass sich die Medizin auch an manchen Stellen noch weiterentwickelt, um verbesserte Goldstandardverfahren zu entdecken und zu entwickeln. Denn Eine dänische Meta-Analyse von 2022 hat sich mal angeguckt, ob es wirklich eine vermehrte Häufigkeit von diesen Melanomen, also den bösartigen Hautkrebsen, gibt und auch eine erhöhte Sterblichkeit dann diesbezüglich. Ne? Also gibt es mehr Leute, die tatsächlich an Hautkrebs versterben, weil wir jetzt so viel diagnostizieren? Oder liegt es einfach an diesen ganzen Screening-Methoden, dass wir einfach jetzt regelmäßiger zum Arzt gehen, mehr entdecken, aber eigentlich jetzt auch nach wie vor gar nicht so viele Leute daran tatsächlich versterben? Und das war tatsächlich das Ergebnis, auch was diese Studie herausgefunden hat, dass es keine wirklich erhöhte Sterblichkeit jetzt gegeben hat. Sie hatten verschiedene Studien zwischen 1999 und 2022 angeguckt und hatten eine Zunahme von den diagnostizierten Melanomen festgestellt, bis hin zu sogar 6% in manchen Studien, während die Sterblichkeit sich eigentlich nicht wirklich verändert hat. Ne? Also man konnte am Ende des Tages nicht definitiv sagen, dass ein Mensch dann auch an dieser Diagnose verstorben ist. Und das hat auch ein weiteres Review über Diagnose Melanom, nämlich bestätigt, so heißt das Ganze. Und das hat sich dann speziell auch nochmal auf die deutschen Fälle fokussiert und auch hier konnte keine erhöhte Sterblichkeit tatsächlich am malignen Melanom diagnostiziert werden. Und auch hier wurde nochmal darauf hingewiesen, dass es halt wie gesagt wichtig ist, dass man zum Beispiel auch in diesen Screening-Methoden dann bessere Goldstandards etabliert, weil gerade beim Thema Hautkrebs ist es so, wenn man ja eine auffällige Läsion hat, geht es immer eigentlich damit einher, dass man dann eine Mini-Operation durchführen muss, um den entsprechenden Leberfleck oder das Muttermal zu entfernen, um das dann unter dem Mikroskop nochmal weiter zu untersuchen. Ich hatte tatsächlich auch letztens einen jungen Patienten, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, weil der hatte wirklich, so wie du jetzt da am rechten Unterarm, so ein stecknadelkopfgroßes Muttermal, was wohl auffällig gewesen ist. Und das wurde dann entfernt mit so, ja, also es war kein Schnitt von einem Zentimeter wohl. Und dann war das wohl initial etwas unklar. Und es gibt natürlich auch Graubereiche, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, ist es jetzt wirklich böse oder ist es wirklich gutartig gewesen? Und dann wurde nochmal ein Schnitt gemacht. Also der hat wirklich fast den halben Oberarm dann betroffen. Und das ist dem wirklich psychisch richtig auf die
Psyche gegangen.
Auf die Psyche gegangen. Nee, ja. Aber das hat nimmt einen natürlich belastet. Auch mit.
Ja,
ja absolut, ne? Also das ist natürlich, wie gesagt, immer die Abwägung zwischen hilft es mir oder schadet es mir.
Hatte ich auch letztens eine Patientin, die hat aber eine Wundheilungsstörung bekommen nach einer Entfernung von einem Hautkrebs.
Ja, das alles hat auch seine Risiken, ja. Ne?
Und dann hat sie sich die Wunde entzündet. Wo sich zumindest erstmal primär nichts entzünden kann, ist bei Rückenschmerzen. Ne? Da gibt es auch ganz viele interessante Daten natürlich dazu, die wir uns jetzt mal angucken wollen. Und beginnen möchte ich mit einem witzigen Vergleich, den mir aufgefallen ist. Und zwar werden immer wieder ja Daten erhoben, auch wie viel ein Fall oder eine Diagnose erhoben wird. Und das kann man eigentlich auch vergleichen nach Landkreis. Und da ist mir aufgefallen, dass die Leute in Kassel doppelt so häufig Rückenschmerzen haben wie die Menschen in Darmstadt, Julia.
Krass.
Ja, und Frankfurt ist in der Mitte. Das heißt, die Anzahl an Rückenschmerzen steigt quasi in Hessen von Süd nach Nord, kann man jetzt daraus ableiten.
Mhm.
Oder das halt einfach nur häufiger diagnostiziert wird. Und zwar, gerade bei Rückenschmerzen greifen Ärzte viel zu oft zu bildgebender Diagnostik und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen und ich bin auch ein starker Verfechter dafür, das nicht so oft zu machen und verursachen dadurch natürlich unnötig hohe Kosten und Folgeuntersuchungen. Das sind Ergebnisse, die eine Studie aus dem Jahr 2016 zum Thema Faktencheck Rücken der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht hat, wo ich auch die Zahlen von Kassel und Darmstadt her habe. Und zwar besuchen insgesamt 38 Millionen Deutsche jedes Jahr wegen Rückenschmerzen Haus- oder Fachärzte, laut der Studie. Und jeder fünfte gesetzlich Versicherte geht demnach mindestens einmal im Jahr wegen Rückenschmerzen zum Arzt und 27% sogar viermal oder öfter. Das heißt, man kann hier in dem Fall schon fast von einer Volkskrankheit sprechen. In 6 Millionen Fällen veranlassen dann Ärzte, in Klammern meistens Orthopäden, also meine Zunft, Röntgen, CT oder MRT-Aufnahmen. Und wir wissen auch mittlerweile, die Bilder verbessern die Diagnose nicht. Ja, also offenbar denken viele Ärzte auch oder entsprechen dann auch dem Patientenwunsch, dass sie mit der Diagnostik was Gutes tun würden. Aber laut der Studie ist es auch so, dass halt 60% der Bevölkerung einfach ein Bild erwarten. Ne? Das ist wie der Klassiker, Expectation versus Reality, Rückenschmerzen oder Trauma, willst du ein Röntgen machen? Ja, was soll man da sehen? Wenn jetzt keine Osteoporose, also Knochenschwund oder sowas vorhanden ist, dann wird da wahrscheinlich nichts sein, wenn man sich mal so klassisch verhoben hat oder ähnliches.
Aber man weiß es halt
nicht. Ja, man weiß es halt nicht, ne? Und das ist wie mit dem Screening eigentlich. Das ist wie eine Screening-Untersuchung für den Rücken, nur mit Strahlenbelastung. Und mehr als 2 von 3 Leuten sind der Meinung, dass der Arzt durch eine bildgebende Diagnostik die genaue Ursache des Schmerzes überhaupt finden kann. Da haben wir auch wieder dieses klassische Kausalitätsbedürfnis. Jeder Mensch braucht ja immer eine Ursache für sein Problem. Das heißt, ich habe Schmerzen am kleinen Finger und hatte jetzt keinen Unfall, dann denke ich ja, was ist die Ursache dafür? Und dann beschäftige mich das vielleicht so sehr, dass ich denke, dass ich durch ein Röntgenbild von meinem kleinen Finger dann auch die Ursache finden kann oder muss. Das ist aber eine Fehleinschätzung und das ist in den Fällen mit dem Rücken natürlich nicht anders. Und auch hier ist es so, dass Ärzte gerade mal in höchstens 15%, das wusste ich auch nicht, der Betroffenen eine spezifische Ursache für den Schmerz feststellen können. Das heißt, die meisten Rückenschmerzen ohne Trauma haben gar keine spezifische Ursache. Also keine, die wir im Bild sehen können. Schmerzen haben die Leute natürlich trotzdem. Das heißt, wir verbessern einfach gar nichts, blöd gesagt, durch die Bildgebung.
Ich könnte mir an der Stelle auch vorstellen, muss man ganz ehrlich sagen, gerade wenn man sagt, naja gut, der Arzt hat mich jetzt dahin geschickt, ja, der wird ja schon was vermuten. Klar, das führt ja auch zu Somatisierung unter Umständen.
Klar. Ne? Hey, bei uns ist es ja auch wieder so in der Notaufnahme, dadurch, dass es bei uns ja gemischte Dienste sind, das heißt auch Allgemeinchirurgen, ein Rückenschmerzpatient sehen im Dienst, die machen natürlich immer ein Röntgenbild oder auch einen Brustschmerz, ja, sage ich mal, ohne Trauma, der jetzt nicht irgendwie AP-Symptomatik hat, also Herzinfarktverdacht. Mhm. Ja, das ist immer Defensivmedizin und auch Überdiagnostik. Klar. Und dann sitzt du da und sagst, scheiße, jetzt sieht da der eine Wirbelkörper unrund aus und dann sagen die, ja, vielleicht nochmal ein MRT machen, abklären lassen, bla bla bla. Man muss auch nochmal hier dazu sagen, dass auch wenn Bildgebung gemacht wird, die einfach viel zu früh gemacht wird. Das heißt, neu aufgetretene Rückenschmerzen und dann wurde bei fast jedem 5. schon im 1. Quartal der Diagnose sowieso eine Bildgebung veranlasst und nicht erstmal ein konservativer Therapieversuch unternommen. Nämlich nur bei weniger der Hälfte der Menschen. Das heißt, die meisten kriegen entweder gesagt, ja, sie haben Rückenschmerzen und wir machen gar nichts, so ungefähr, oder wir machen erstmal ein Röntgen oder halt ein MRT oder sowas. Die Studienautoren schlagen deshalb vor, bildgebende Verfahren in der ambulanten Versorgung von Patienten mit Rückenschmerzen rationaler einzusetzen. Macht ja auch Sinn, also mehr zu überlegen, ob es sinnvoll ist. Insbesondere bei geringer Wahrscheinlichkeit für spezifische Ursachen und bei jüngeren Menschen. Und das kann man eigentlich durch diese Red Flags, die es ja gibt für Rücken, relativ genau rausfischen. Bei Patienten mit Rückenschmerzen und fehlenden Warnhinweisen sollte halt eine Bildgebung erst erfolgen, wenn angemessen therapeutisch anbehandelt wurde und es zu keiner Besserung der Symptome kommt. So empfehle ich es zum Beispiel auch den Patienten, dann schreibe ich aber auch rein, was dann für eine Bildgebung sinnvoll sein könnte. Das Witzige ist halt hier daran, dass es total krasse regionale Unterschiede gibt. Wir haben jetzt Kassel-Darmstadt schon angesprochen, aber es gibt auch starke Unterschiede, zum Beispiel Berlin und Bayern sind Spitzenreiter, die gehen nämlich viel häufiger wegen Rückenschmerzen zum Arzt als zum Beispiel Leute in Hamburg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Also das ist auch einfach total abhängig, sage ich mal, von der wahrscheinlich Arztverteilung oder wie die Leute da halt ausgebildet werden, kann man zumindest mutmaßen, ja?
Oder vielleicht auch einfach, wie der Austausch unter den Menschen generell ist, ne? Also das ist ja auch der Klassiker, so, warum kriegt der eine mit Rückenschmerzen ein Röntgenbild, der andere dann nicht? Das ist ja unter Umständen für den Patienten oder die Patientin ja überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ja.
Und hier variieren auch die Bildgebung dann extrem und zwar um bis zu 30%. Also haben wir 30% mehr Röntgen, CT oder MRT.
Das ist viel.
Und in manchen Stadt- und Landkreisen halt wie bei den zwei, die wir jetzt genannt haben mit Darmstadt und Kassel, halt manchmal doppelt so viel auch. Also das ist schon extreme Unterschiede. Das A und O ist hier eigentlich natürlich die gründliche körperliche Untersuchung und das persönliche Gespräch zwischen Arzt und Patient. Und dadurch kriegst du eigentlich die meisten Fälle ja auch raus, aber das Problem ist, das wird halt nicht vergütet. Das heißt, du machst dann vielleicht auch ein Röntgen, weil du sagst ja, wenn ich im Röntgen Arthrose von den kleinen Wirbelgelenken sehe, kann ich eine Spritze machen. Sag ja, ich mache eine Spritze für die Arthrose, obwohl der eigentlich muskuläre Beschwerden hat. Es wird aber nicht bezahlt, wenn ich einfach sage, ich nehme Schmerzmittel und muss ihn dann vielleicht trotzdem nochmal zur Kontrolle einbestellen. Das heißt, du verdienst vielleicht nur Geld, wenn du auch eine Spritze machst.
Wieder im System.
Genau. Und was auch witzig ist, was ich auch in der Studie gelesen habe, dass auch, wenn man einfach empathisch mit dem Patienten arbeitet, also sich ein bisschen Zeit nimmt oder auf den eingeht, auf seine Beschwerden, dass das wirksamer ist als Schmerzmittel. Also Empathie ist wirksamer als Ibuprofen, klar, also ein NSAR.
Klar.
Das heißt, ja. Länder, die schon vorgemacht haben, wie es gehen kann, sind zum Beispiel Kanada. Hier wurden strengere Regeln eingeführt. Seit dem Jahr 2012 gibt es keine Vergütung mehr, wenn sich durch eine Bildgebung quasi nichts herausgestellt hat, obwohl man halt gedacht hat, wir machen mal ein Röntgen oder ein MRT. Das heißt, da wird man quasi auch finanziell sanktioniert. Ist dann natürlich die Frage, ob das sinnvoll ist. Und auch in den Niederlanden setzt man mittlerweile auf striktere Zugangsbeschränkungen zu Röntgen, CT und MRT-Geräten. Auch hier gibt es noch eine weitere Studie, die ist noch ein bisschen untermauert, vom Bundesgesundheitsministerium von 2017. Die haben eine Qualitätskontrolle gemacht, nämlich der ambulanten bildgebenden Diagnostik. Und die ergab, dass etwa 20% der untersuchten Fälle retrospektiv hätte man darauf verzichten können. Das ist ein Fünftel immerhin. Und ja, das ist wahrscheinlich auch da wieder konservativ, ne? Das sind die Sachen, wo man sich sicher ist.
Mhm. Ja, ich glaube, das gerade bei den bildgebenden Verfahren muss man halt irgendwo auch anfangen, mal ressourcenschonend zu denken, ne? Also,
ja.
Wir schicken viel zu großzügig alle Leute immer zum Röntgen und so. Ich meine, klar, auf der einen Seite, wie gesagt, ist so ein bisschen die Erwartungshaltung da, aber auf der anderen Seite muss man sich auch mal überlegen, klar schicken wir die dahin, aber da arbeiten ja auch Menschen dann in der Radiologie, ne?
Ja.
Und ja, zum Teil hier in Frankfurt sind die ja sogar am Wochenende alle geöffnet, ne? Ja. Also, weil wirklich der Bedarf ist einfach da. Ich glaube, das ist schon auch eine gute Cash-Cow, ne?
Safe.
Für die, die das betreiben. Aber auf der anderen Seite, ne, wollen wir auch in einem System ja leben, wo nur angemessene Untersuchungen auch einfach gemacht werden. Ja. Ne? Und Menschen, die es dann halt auch wirklich brauchen, nicht 12 Monate drauf warten müssen, ne? Weil, keine Ahnung.
Ja, und es schürt ja auch wieder Misstrauen dem System gegenüber, wenn du dann eine Untersuchung bekommen hast, wo vielleicht nichts rauskam.
Ja.
Weil du hast gesagt, ja, ich wurde zum MRT geschickt, aber dann kam ja gar nichts bei raus, ungefähr. Das heißt, dann denkst du ja auch wieder, ich habe eine unnötige Untersuchung bekommen, weil sich mein Arzt nicht auskennt. Und dann sagst du vielleicht, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, weil der hat mich zum MRT geschickt, kam gar nichts raus, wir haben am Ende nichts gemacht.
Ja.
Das ist ja, also. Und auch, keine Ahnung, der Berufszweig ambulanter Neurochirurg, der kann ja gar nicht mehr arbeiten, wenn er kein MRT macht. Also nicht böse
gemeint. Gibt es das überhaupt?
Ja. Ja, niedergelassene Neurochirurgen gibt
es. Okay, gut zu wissen.
So, was es noch gibt, Julia?
Ist das Cardio-CT. Vielleicht ist da der ein oder andere von euch auch schon mal drüber gestolpert. Ist jetzt immer ja ein immer etablierteres Verfahren geworden und seit Juni 2024 ist es wirklich teilweise schon Standard geworden, die sogenannte KHK bzw. koronare Herzkrankheit so zu diagnostizieren. Kurz zum Hintergrund dieses Krankheitsbildes, das ist letztendlich das sind zu enge Herzkranzgefäße, die dann zu Beschwerden führen können und wo gegebenenfalls auch Interventionen dann nach sich gezogen werden, wie diese klassischen Stents, die man in Gefäßen etabliert, damit die offen bleiben, sodass der Herzmuskel mit genug Blut und Sauerstoff versorgt werden kann. Das ist jetzt seit letztem Jahr hat es angefangen und diesem Jahr von immer mehr gesetzlichen Krankenkassen unterstützt worden, dass dieses Cardio-CT zum Teil auch von Hausärztinnen und Hausärzten verordnet werden kann, um eben die Diagnose zu stellen oder die Diagnostik voranzutreiben. Wohl eher gesagt bei Menschen, die eben ein gewisses Risiko haben, solche Ablagerungen an Gefäßen zu bilden oder eben auch typischerweise dementsprechend Beschwerden haben wie Brustschmerzen, Belastungseinschränkungen, Leistungsknick. Und normalerweise war es so gewesen, dass man eigentlich andere Diagnostikverfahren vorgezogen hat, wie zum Beispiel die Stress-Echokardiographie. Also man lässt einen Menschen zum Beispiel Fahrrad fahren zu einer bestimmten Wattzahl und macht anschließend dann eine Diagnostik mittels EKG oder auch
Herzultraschall,
genau, vielen Dank, um dann zu gucken, ob es da irgendwelche Einschränkungen am Herzen gibt. Ist natürlich limitierend, weil Menschen unter Umständen aufgrund Unsportlichkeit einfach nicht belastbar sind oder einfach zu alt sind. Und dann war eigentlich der nächste Schritt direkt relativ invasiv, nämlich mittels diesem Herzkatheterlabor. Das heißt, dass man einmal die Herzkranzgefäße mittels
Röntgen und Kontrastmittel,
vielen Dank, darstellt. Und das ist natürlich aber auch immer damit verbunden, das ist wie eine kleine Operation. Man muss natürlich erstmal sich den Zugang schaffen über die Leiste. Dann ist das natürlich für den einen oder anderen auch beängstigend, ne, da so auf so einem kalten Tisch zu liegen. Und da kam dieses Cardio-CT jetzt eigentlich ganz gelegen, dadurch, dass es ja schnell verfügbar ist. Wie gesagt, es hat natürlich eine gewisse Strahlenbelastung, aber kann niederschwellig auch von dem entsprechenden Hausarzt schon verordnet werden. Man hat jetzt im Hinblick darauf, also der gemeinsame Bundesausschuss, der ja beschließt, welche Leistungen in Deutschland letztendlich von der gesetzlichen Krankenkasse getragen werden oder nicht, findet es gut. Es wird aber von Spezialisten etwas kritisch betrachtet, da man natürlich hier auch die Angst wieder hat von Überdiagnostik, weil man ja doch relativ leichtfüßig dann gerne auch Überweisungen ausstellt für diese Cardio-CTs unter Umständen. Es hat natürlich dann auch einen Einfluss im Sinne von Strahlenbelastung für den Patienten. Und es ist natürlich immer die Frage, es gibt ja rein theoretisch auch natürlich nicht invasivere Verfahren, um diese Krankheit zu diagnostizieren, ob die nicht einfach vorgezogen werden könnten. Ne? Auf der anderen Seite sieht man es als Vorteil. Wir in Frankfurt haben jetzt eher nicht das Problem, dass wir hier zu wenig Kardiologen haben, aber es gibt natürlich auch Regionen in Deutschland, wo es weniger Angebote einfach gibt. Und da hat man dann die Hoffnung, mittels dieser relativ zügigen Diagnostik, mein CT geht ja relativ flott, ne? Und man braucht eben keinen Kardiologen dafür, wenn das jemand richtig befunden kann, dass man dann halt schneller auch zur Diagnosefindung und zum Teil auch zur Therapieeinleitung natürlich kommt. Ja, also ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. Wir haben auf jeden Fall in Deutschland aktuell deutlich mehr von diesen invasiven Diagnostiken, also diesen Herzkatheterlaboren, als unsere Nachbarstaaten, teilweise fast bis 100% so viel im Vergleich zur Schweiz zum Beispiel und 70% mehr als zum Beispiel Österreich. Da ist natürlich wieder die Frage, wahrscheinlich liegt es eher an unserem Vergütungssystem, dass das dann doch relativ lukrativ ist für die Kardiologen. Aber es ist natürlich auch mal die Frage, ob die Indikation zu einer Diagnostik auch immer richtig gestellt wird.
Klar. Das Problem ist natürlich, wenn du einmal so ein Herzkatheterlabor gebaut hast, musst du auch benutzen. Ne? Da bringt jetzt das Kardio-CT dir auch nichts.
Natürlich.
Das heißt, der Mensch, der im Herzkatheterlabor Geld verdient, der muss weiter seine Untersuchung durchziehen.
Also es ist noch in der Anfangsphase. Ja. Wir sind mal gespannt, wie sie entwickelt. Das sind jetzt letztendlich zwischen den einzelnen gesetzlichen Krankenkassen Verträge, die mit gewissen Radiologie-Institutionen Verträge geschlossen haben. Also nicht jeder kann überall diese Untersuchung zum Beispiel durchführen lassen. Ich hatte heute tatsächlich eine Patientin, die ist bis nach Gießen gefahren, weil da die DRK eben Vertragspartner dort gewesen ist, um das machen zu lassen. Ich habe auch mal einen befreundeten Kardiologen gefragt zu diesem Thema. Ne, liebe Grüße an dich, Juda, wenn du heute wieder zuhörst. Und,
hoffentlich.
Natürlich, das ist auch ein ganz treuer Fan.
Sehr gut.
Genau, und er hat gemeint, er selbst als Kardiologe sieht es natürlich auch auf der einen Seite als Vorteil, dadurch, dass man eben um Regionen weiß, die extra die wenige Kardiologen haben und extra dann von weit her zum Beispiel nach Frankfurt kommen, um entsprechende Diagnostik durchführen zu lassen für dieses Krankheitsbild zum Beispiel. Aber natürlich ist hier eine ganz große Gefahr an Überdiagnostik gegeben. Und wie gesagt, wenn man mal wieder Zeitaufwand vergleicht, ne, so ein Stressecho, wie wir es ja gerade beschrieben haben, mit diesem Fahrradfahren, ist natürlich ein gewisser Aufwand. Es dauert ein bisschen länger, als wahrscheinlich jemanden einfach schnell durchs CT zu schieben. Aber es ist natürlich auch wieder eine Kostenabwägung für unser Gesundheitssystem, muss man sagen, weil dieses CT natürlich deutlich teurer ist als zum Beispiel minimal invasivere Diagnostiken.
Ja.
Ne? Ja, also.
Muss halt als Stufe eingebaut werden, die Stufendiagnostik, und man muss halt auch manchmal bei einer Stufe dann auch aufhören.
Ich glaube,
man darf
es wäre,
dann nicht über diese Stufe immer drüber gehen und dann noch den Herzkatheter nachschieben.
Ja, wir brauchen halt einfach eine flächendeckend relativ gleichmäßige Versorgung, und ich glaube, dann müsste man halt wirklich sagen, man muss sich streng halt wirklich an bestimmte Leitlinien einfach halten oder Behandlungsalgorithmen, wo man halt nachweisen muss, man hat Stufe 1, 2, 3 gemacht, jetzt kommt Stufe 4. Und nicht, wir überspringen halt Stufe 1 bis 3, weil es entweder nicht verfügbar ist oder weil man sich halt unsicher ist, ob man das auch alles richtig macht. Ja, es ist einfach ganz, ganz schwierig.
So, jetzt haben wir noch ein bisschen nice to know, so ein paar Punkte, die wir jetzt nicht größer ausformulieren wollen, die aber trotzdem noch, glaube ich, ganz interessant sind, die zu nennen. Und zwar
nice to know, witziger Vergleich, einmal nur zwischen verschiedenen Regionen, wie zum Beispiel Marburg und Frankfurt. Marburg selbst da studiert. Dort gibt es tatsächlich doppelt so viele Menschen, die eine Knie-Tap, also eine Prothese im Knie erhalten im Vergleich zu den Frankfurtern.
Pro Jahr,
aber man muss auch sagen, Marburg hat auch einen extrem steilen Berg, und ich glaube, wenn man den immer hoch und runter läuft, geht das schon einfach auf die Knie.
Ist so ein kleines Beispiel, was halt dann für Übertherapie wahrscheinlich halt auch aus vielen Bildgebungen resultiert wieder.
Wahrscheinlich.
Ein anderes Beispiel, was ich mir auch ganz häufig Gedanken auch mache im Krankenhaus, ist eher mehr das CRP, dieser Entzündungswert, den man eigentlich immer bestimmt. Und dann sucht man ja immer, was ist die Ursache? Und da gibt es eine Studie aus Kanada, die gezeigt hat mit, glaube ich, 600 Teilnehmern, dass in 17,6% der Fälle kein eindeutiger Grund nachgewiesen werden konnte, warum das CRP erhöht war. Und das finde ich auch ganz interessant, dass einfach ja häufig auch mal eine CRP oder dass es mal vorkommen kann, dass es einen Entzündungswert gibt, der erhöht ist, ohne dass man eine Ursache findet. Und dann ist natürlich auch wieder jede Untersuchung, die ich anschließe, um was auszuschließen, auch wieder Überdiagnostik. Wo man vielleicht auch Active Surveillance machen könnte und einfach nochmal den CRP-Wert kontrolliert, wenn es dem Patienten sonst klinisch gut geht und der jetzt nicht krank oder mit einem Infekt daherkommt.
So sieht's aus. Aber wie gesagt, viele Studien haben halt leider auch bewiesen, sowohl Ärzte und Ärztinnen als auch Patienten und Patientinnen erwarten einfach viel zu viel von Diagnostik.
Ja.
Genau. Wir müssen wieder back to the roots, zumindest ein Stück weit. Aber ich finde es schon problematisch, wenn man sich auch, es gibt auch eine Studie von der Bertelsmann Stiftung diesbezüglich, wurde schon 2016 veröffentlicht, und da hatte man auch einmal wieder gespiegelt, wie groß dann doch auch die Awareness bezüglich dieser Überdiagnostik in der eigenen Ärzteschaft ist. Und da sagt man halt auch, sieht man auch definitiv eigentlich jeder Fünfte schon die Überversorgung als sehr großes Problem.
Ja, ne? Hoffentlich. Sonst müssen wir ja noch alle aufklären.
So ist es. Aber aus diesem Grund zu unseren Verbesserungsvorschlägen und zu unserer Take-Home-Message. Also die Awareness ist auf jeden Fall da, dass wir zu viel Diagnostik machen. Und deswegen gibt es nicht nur bei uns dieses Problem, sondern auf der ganzen Welt. Und in den USA hat man bereits 2012 eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Choosing Wisely, von der Stiftung des American Board of Internal Medicine ins Leben gerufen wurde. Und dort hat man nämlich, wie gesagt, festgestellt, dass zu viel Überdiagnostik betrieben wird und hat dann sich überlegt, man muss den Dialog zwischen Arzt und Patient einfach verbessern und intensivieren. Das zeigt sich auf der einen Seite durch Aufklärungskampagnen, die natürlich auf evidenzbasiertem Wissen fundiert sind, dass man veranschaulicht, zum Beispiel, wie wir es eben auch gesagt hatten, bei welchen Symptomen oder welchen vermuteten Krankheitsbildern, was für eine Diagnostik dann auch tatsächlich indiziert ist. Man braucht einen ausführlichen Patienten- und Arztkontakt, um eben auch einfach überflüssige Mehrfachdiagnostik zu vermeiden. Ne? Das haben wir gar nicht angesprochen unbedingt.
Ja.
Ne, dass es natürlich auch immer schwierig ist, wenn man von Arzt zu Arzt hüpft, dass dann natürlich auch unter Umständen alles doppelt und dreifach gemacht wird. Und dass man natürlich auch, und das klingt jetzt blöd, ne, aber ich glaube, man muss sich auch einfach als Arzt oder Ärztin immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass man, wie du es ja auch bei dem Rückenschmerzbeispiel gesagt hast, dem Patienten einfach versuchen muss, nicht zu schaden, ne? Oder auch dran zu denken, wie man ihm am wenigsten schadet, ne?
Ja.
Und unter Umständen ist es einfach auch manchmal weniger ist mehr, ne? Und es gibt auch entsprechende Seiten, wo man sich informieren kann, zum Beispiel von Choosing Wisely, aber auch in Deutschland hat man dann dementsprechend diese Idee übernommen und unter Klug entscheiden, auch von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin initiiert, hat man Qualitätsinitiativen etabliert, die auf entsprechenden Internetseiten darüber aufklären, was die häufigsten Überdiagnostiken sind, warum, ne, und um dort einfach auch vor allem Ärzte und Ärzte, aber auch Patienten abzuholen. Denn es muss nicht alles gemacht werden, was machbar ist.
Das steht ja auch ganz häufig bei Amboss und bei den einzelnen Bereichen
ist,
auf der Medizin.
Ja.
Lernplattform.
Ja.
Keine Werbung.
Nee, aber es ist ja wirklich so, ne? Außerdem, was wir als Chance sehen schon, haben wir eingangs schon drüber gesprochen, ist die elektronische Patientenakte. Ich glaube, wenn man einfach besser Daten auch bündeln kann und dann an den richtigen Stellen auch sich anschaut, dass dort einfach gewisser Überdiagnostik vorgegriffen werden kann und zum großen Teil vor allem Mehrfachuntersuchungen vorzubeugen, ne? Und abschließend, das Allerwichtigste, wie gesagt, Kommunikation von Arzt zu Patient, aber auch umgekehrt. Und ich glaube, da muss man einfach auch sich gegenseitig ein bisschen mehr Vertrauen wieder schenken.
Und nicht so viel googeln oder bei ChatGPT nachgucken.
So sieht's aus.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
So, heute mal wieder ein kleines Outro von mir und da möchte ich erstmal starten mit einer kleinen Serienempfehlung. Ich glaube, in unserer Familiengruppe hatte ich es schon geschrieben, Felix.
Sehr gut.
Ich weiß nicht, ob du es dir schon angeguckt hast, wahrscheinlich nicht.
Ich habe nur gesehen, dass du es geschrieben hast, nicht geguckt.
Okay, also meine absolute Netflix-Miniserienempfehlung dieser Woche ist The Residents. Das ist eine super lustige Serie. Ich glaube, 8 Folgen waren es an der Zahl, ungefähr eine Stunde lang eine Folge, wo es um eine Mordaufklärung geht im Weißen Haus. Und die Protagonistin in dem Film, die ist nicht nur witzig, sondern sie ist auch professionelle Birdwatcherin. Ne? Ein neues Hobby, was man sich auch ab 30 Jahren zulegen kann,
ja.
Birding. Ja? Bin ich jetzt auf den Zug aufgesprungen, war ja kürzlich dann auch in Barcelona gewesen. Und habe die Vögel dort beobachtet.
Sehr gut.
Okay, Felix greift schon zum Handy.
Ich kann dazu gleich noch was sagen, ganz spontan.
Ganz spontan, sehr gut, weil ich habe auch noch eine Frage nämlich an dich.
Ja.
Weil ich habe dort dann nämlich, wie gesagt, mir ein paar Vögelchen angeguckt und habe dann eine witzige Insta-Story mal wieder draus gemacht. Und dann sind mir jetzt hier in Frankfurt tatsächlich auch neue Vögel aufgefallen, seit letztem Jahr. Und da wollte ich dich fragen, ob du diese Vögel auch schon mal gesehen hast. Und ich zeige dir jetzt ein Bild von denen.
Ja. Ja, das sind Papageien.
Das sind keine
Aras.
Papageien. Nein.
Was sind's? Grüne Vögel auf jeden Fall. Grüne Vögel mit großen Schnäbeln.
Die Papageien ähnlich aussehen. Aber es sind die Halsbandsittiche.
Wo sind die ausgebrochen?
Die sind tatsächlich, also eigentlich schon länger in Wiesbaden angesiedelt gewesen, aber jetzt seit letztem Jahr auch hier nach Frankfurt rüber geflogen bekommen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, aber anscheinend doch ein großes Problem, weil eigentlich kommen sie aus Nordafrika, glaube ich, und sind hier natürlich nicht heimisch. Und jetzt hat man natürlich Angst, dass sie die anderen eigenen Arten verdrängen. Und ja, das wollen wir natürlich auch nicht, dass unsere armen kleinen Spatzen hier vertrieben werden.
Da habe ich nämlich auch noch einen Tipp für dich, weil ich habe das ja auch schon vor ein paar Jahren mal gemacht und da gibt es auch eine sehr
Felix
gute
ist ja schon ein bisschen länger 30,
zur Identifikation, nämlich vom NABU, die NABU Vogelwelt App. Und da haben wir auch schon mal mitgemacht beim Zählen. Da wird nämlich einmal im Jahr, kann man in seinem Vorgarten nämlich die Vögel zählen dann über eine Stunde und das erfassen und eintragen. Und da kann man nämlich auch ganz genau gucken, wenn man sich mal nicht sicher ist, was man für einen Vogel vor sich hat. Und das sind auch mit ganz gut aufgeschlüsselt. Also ich kann jetzt hier kurz mal einen Vogel aufmachen, zum Beispiel die Tauben. Dann kann man auch sich verschiedene Tauben angucken. Da gibt es ja auch verschiedene, das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten.
Ah.
Und zum Beispiel, was ja ein Klassiker ist, ist ja die Ringeltaube. Ah. Da kann man genau sehen, wie die aussehen im Flug und von der Seite und auch sogar, glaube ich, die Töne anhören und wie groß die werden, wann die brüten und wo die überhaupt in Deutschland vorkommen. Also auch da kann man sagen, ne, passt ja zur Überdiagnostik, dass man nicht immer nach einem Kolibri sucht, sondern nach einem Spatz, ne? Das war meistens ein Spatz und kein Kolibri.
Sehr schön.
Auch so ein klassischer Medizinerwitz zum Schluss.
Aber jetzt, können wir euch, glaube ich, guten Gewissens mit vielen Informationen über die Überdiagnostik hierzulande entlassen. Einer super tollen Serienempfehlung, The Residence, nochmal, ne, ist so eine lustige Krimiserie, würde ich sagen. Ne?
Und ist der über wirklich wichtig.
Ist mir wirklich wichtig, weil es war wirklich, also die erste Folge, da dachte ich mir erst so, aber dann ist es richtig gut geworden. Und wie gesagt, einfach mal die Vögel angucken.
Ist so. Ja? Das hat auch was Meditatives. Nur meditativer wird es eigentlich nur, wenn man bei uns auf den Instagram-Kanal geht, nämlich AMS-Podcast, da findet man uns wieder meditatives Reel abgesetzt in den letzten Tagen und wem das nicht ausreicht und der noch oder die noch mehr, jetzt kann ich wieder gendern, mit uns in Kontakt kommen möchte, der kann uns ja eine E-Mail schreiben bei aufmesserschneidepodcast@gmail.com. Wir freuen uns natürlich wie immer über Likes und 5 oder vielleicht auch 4 Sterne bei der Podcast-Bewertungsplattform eures Vertrauens. Und wir melden uns zurück am 29.05. Und ja, Julia, jetzt darfst du noch sagen, was hier für Musik eingespielt wird.
Ja, natürlich noch ein kleiner Song über Vögel.
Ach so, sehr gut. Deswegen.
Genau. Nee, aber das ist tatsächlich vielleicht auch liebe Grüße an dich, Freddy. Ihr wart ja gerade noch Tennis spielen, Felix und du. Ich glaube, Freddy hat unseren Podcast leider noch nie gehört, aber Yalda hat ihn schon gehört. Genau, und das war tatsächlich auch der Song, da musste ich dann über mein Vogelthema wieder an ihn denken, weil das haben wir früher mal gehört, wenn wir in der Notaufnahme zusammen gearbeitet haben.
Okay.
Ja.
Seid ihr immer durch den Flur in der ZNA geflogen.
So sieht's aus. Hat
also
auch
dann,
was Meditatives. Naja.
Wir wünschen euch was. Bis in 2 Wochen.
Viel Spaß.
Macht euch eine schöne Zeit und hoffentlich gutes Wetter. Und genießt die Sonne, aber im Eincremen.
Tschüss. Okay, ciao. Okay, ciao.